This is the first of four teaching sessions, in which we will be working through Romans chapters 9.
Dies ist die erste von vier Lehreinheiten, in denen wir uns systematisch durch Römer 9 bis 11 durcharbeiten werden. In eurer Studienhilfe könnt ihr der Lehre folgen und ihr braucht eure aufgeschlagene Bibel vor euch. Diese vier Lehreinheiten stehen unter dem Titel Das Schicksal Israels und der Gemeinde. Zentrales Thema dieser Lehreinheiten ist die durch die Entscheidung Gottes wirksam werdende Souveränität und Gnade. Ich möchte es noch einmal sagen, weil dies ganz entscheidend ist. Gottes Souveränität und seine Gnade werden durch seine Entscheidung wirksam. Das sind große, zentrale Wahrheiten des Neuen Testaments, die in unserer heutigen Zeit meiner Beobachtung nach nur sehr wenige Christen wirklich festhalten. Im Verständnis der Christen unserer Zeit klafft eine große Lücke, wenn man so sagen kann. Hierzu ein kleiner Vergleich. Ein Großteil der Gemeinde ist wie die Astronomie vor Kopernikus, als die Menschen immer noch glaubten, die Sonne drehe sich um die Erde. Und ihr erinnert euch, dass eine intellektuelle und religiöse Revolution erforderlich war, damit sich die Wahrheit, dass sich die Erde um die Sonne dreht, etablieren konnte. Vorher sah der Mensch die Erde im Mittelpunkt des Universums und konnte deshalb auch viele andere Bereiche nicht richtig einordnen oder verstehen. Warum sage ich das? Nun, weil ich glaube, dass viele Christen ein Gottesbild haben, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Sie sehen es so, dass sich Jesus Christus irgendwie um uns dreht und dafür da ist, all unsere Bedürfnisse zu stillen und unsere Gebete zu erhören und zu tun, was wir wollen. Das ist ein völlig verzerrtes Bild von Gott. Gott sei Dank ist Jesus da. Er erhört unsere Gebete, er kümmert sich um uns, er liebt uns, er versorgt uns, aber wir sind nicht der Mittelpunkt. Jesus Christus ist die Sonne und unsere kleine Erde dreht sich um ihn. Und wenn das der Kern deines Gottesbilds ist, lassen sich auch viele andere Dinge zuordnen, die man nicht korrekt zu verstehen vermag, wenn man alles aus einer ich-bezogenen Perspektive betrachtet. Ich habe mir etwas Zeit genommen, um das Wort Souveränität zu definieren. Auch dieses Wort wird von Christen unserer Zeit nur sehr selten verwendet. Meine Definition von Souveränität lautet, und es ist zugegebenermaßen eine sehr einfache und nüchterne Definition: Gott tut, was er will, wann er will, wie er will, und er fragt niemanden um Erlaubnis. Ich denke, wir sollten das wiederholen. Mir begegnen viele Christen, die tatsächlich meinen, Gott brauche ihre Erlaubnis, um in ihrem Leben bestimmte Dinge zu tun. Doch meine Definition zeigt, was Souveränität wirklich ist, und versucht euch, dem anzupassen. Gott tut, was er will, wann er will, wie er will, und er fragt weder dich noch mich um Erlaubnis. Dem steht eine Philosophie entgegen, die auch eine Art Religion ist, die in unserer heutigen Zeit sehr weit verbreitet ist, der Humanismus. Der Humanismus sagt, der Mensch stehe im Mittelpunkt. Wenn Gott etwas tut, brauche er dazu unsere Zustimmung. Und wenn wir nicht zustimmen, sollte Gott es auch nicht tun. Das ist keine neue Philosophie. Von meinem beruflichen Hintergrund her war ich Philosoph. Viele Jahre lang studierte ich griechische Philosophie und andere Philosophien. Ich war dazu qualifiziert, sie an der Universität zu lehren. Etwa um das Jahr 600 vor Christus lebte der erste griechische Philosoph, dessen Aussagen überliefert sind. Es waren nicht viele, doch seine kürzeste und markanteste lautete: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Dieser Philosoph hieß Heraklit. Und das ist Humanismus in Reinstform. Das ist also nichts Neues, sondern kommt nur heute wieder zum Vorschein. Demnach gibt es zwei einander widersprechende Sichtweisen der Welt und des Lebens. Die biblische Sichtweise lautet, Gott ist im Mittelpunkt. Alles beginnt mit Gott, alles endet mit Gott. Die humanistische Sichtweise, die in einem bemerkenswerten Ausmaß bereits den Leib Christi infiltriert hat, lautet, Gott braucht unsere Erlaubnis, bevor er irgendetwas tun kann. Und wenn uns nicht gefällt, was er tut, bekommt er auch unsere Erlaubnis nicht. Ich weiß nicht genau, wie das Gott beeinflussen soll, aber das ist nun mal die humanistische Sicht der Dinge. Ich habe nun aus diesen Kapiteln Römer 9 bis 11 einige Schlüsselverse herausgegriffen, die die Hauptthemen umreißen. Ihr könnt in eurer Studienhilfe mitlesen, wenn ihr wollt. Ich werde diese Verse nur kurz anreißen. Zunächst Römer 9, 11. Damit der nach freier Wahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Seht ihr, das ist Gottes Souveränität. Es geschieht nach der freien Wahl Gottes. Und Gott hat seine Wahl nicht getroffen, weil wir es verdient hätten, sondern er traf seine Wahl, weil er seine Wahl traf. Ich möchte euch eine Frage stellen. Vertraut ihr der Wahl Gottes? Das ist eine sehr wichtige Frage für dein Leben. Ich erzähle euch ein Beispiel, wie ich lernte, wie wichtig diese Frage ist. Ich denke zurück an die Zeit, in der Gott meine erste Frau Lydia zu sich nach Hause holte. Nachdem wir fast 30 Jahre lang glücklich miteinander verheiratet gewesen waren, miteinander gelebt und Gott gedient hatten. Das war der schwerste Schlag bislang, die schmerzlichste Erfahrung, die ich bis dato in meinem Leben zu meistern hatte. Mitten in der Zeit tiefster Trauer dachte ich an die Worte Hiobs, als er sagte, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Heilige Geist stellte mir folgende Frage: Wenn du Gott vertraust, wenn er etwas gibt, vertraust du ihm dann auch, wenn er etwas nimmt? Ich erkannte, dass es völlig unlogisch ist, Gott nur beim Geben zu vertrauen, aber nicht beim Nehmen. Wenn ich glaubte, dass er das Richtige tat, als er mir Lydia gab, dann musste ich auch glauben, dass er das Richtige tat, als er sie von ihm gewählten Zeitpunkt wieder nahm. Ich weiß, dass einige von euch Verlust erlitten haben. Wenn ich Witwen oder Witwern diene, kann ich ihre Situation immer ganz speziell nachempfinden. Vielleicht ist das eine Frage, die sich einige von euch stellen müssen. Vertraue ich Gott? Vertraue ich seiner Wahl? Vertraue ich seinem Timing? Wenn du an den Punkt kommst, dass du ihm vertraust, wirst du viel mehr Frieden in deinem Leben haben. Die zweite Schlüsselstelle ist Römer 9,16. Demnach kommt es nicht auf jemandes Wollen oder Laufen an, sondern auf Gottes Erbarmen. In letzter Konsequenz ist nicht unser Bestreben, nicht unsere Klugheit, sondern das Erbarmen Gottes ausschlaggebend. Ich habe den Eindruck, dass sich viele Christen noch nie mit diesem Thema konfrontiert haben. Die Resultate in deinem Leben, die wirklich ausschlaggebend sind, entspringen nicht deinen Anstrengungen oder deiner Klugheit, sondern sind allein auf das Erbarmen Gottes zurückzuführen. Und das ist gut so, denn wir können dem Erbarmen Gottes viel mehr vertrauen als unserer eigenen Klugheit. Die dritte Schlüsselstelle: Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Viele von uns kennen diese Schriftstelle, doch viele von uns haben sie in ihrem Glaubensleben noch nie wirklich umgesetzt. Um vor Gott gerecht zu werden, verlassen wir uns nach wie vor lieber auf die Einhaltung bestimmter Regeln und Vorschriften, doch das funktioniert so nicht. Ich predigte einmal auf einer Veranstaltung über dieses Thema und sagte so zwischendurch, ganz beiläufig, ohne mir groß Gedanken darüber zu machen, selbstverständlich besteht das Christentum nicht aus Regeln und Vorschriften. Ich sah mir die Gesichter an und stellte fest, dass die Leute schockiert waren. Ich denke, sie wären weniger schockiert gewesen, wenn ich gesagt hätte, es gebe keinen Gott. Doch das Christentum besteht tatsächlich nicht aus Regeln und Vorschriften. Sondern woraus? Nun, das ist eine andere Frage. Die nächste Schlüsselstelle, Römer 10, 9. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. das ist die wichtigste Einzelinformation, die du in deinem Leben überhaupt brauchst. Wie kann ich gerettet werden? Der eben gelesene Vers gibt die Antwort. Die nächste Schlüsselstelle ist Römer 11, 5. Ebenso gibt es auch in der gegenwärtigen Zeit einen Rest, der aus Gnade erwählt ist. Eine wörtlichere Übersetzung wäre nach der göttlichen Gnadenauswahl. Und da sind wir wieder. Es hängt alles von Gottes Gnade und von seiner Wahl ab. Sechstens, Römer 11, 22, Worte, die wir im Leib Christi unserer Zeit dringend brauchen, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Es wird heutzutage so oft ausschließlich über die Güte Gottes gepredigt, aber es gibt auch noch eine andere Seite Gottes, seine Strenge. Und wie unsere Beziehung zu Gott aussieht, entscheidet, welche Seite wir von ihm sehen. Siebtens, Römer 11, 29. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Wenn Gott einmal etwas gegeben hat, nimmt er es nie wieder zurück. Wenn Gott einmal jemanden berufen hat, zieht er seine Berufung nie wieder zurück. Achtens, zuletzt also ein Vers, der diese Kapitel gewissermaßen zusammenfasst. Er lautet, denn von ihm, also Gott, und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Alles beginnt mit Gott, wird durch Gott aufrechterhalten und endet mit Gott. Nun werden wir diese Kapitel des Römerbriefs etwas detaillierter besprechen. Wir beschäftigen uns jetzt nur mit Kapitel 9 bis 11. Theologen und Prediger bezeichnen diese Kapitel oft als Abschweifung des Paulus oder als Parenthese, die Israel wie ein Randthema behandelt, das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Doch in diesen Kapiteln findet sich nichts, was eine derartige Sichtweise rechtfertigen würde. Abgesehen davon findet ihr, wie bereits erwähnt, in der Mitte von Kapitel 10 die Antwort Gottes auf die wichtigste Frage, die sich ein Mensch jemals stellen kann: Wie kann ich gerettet werden? Wie lächerlich es doch ist, so etwas als Abschweifung oder Parenthese zu bezeichnen. Ich bin kein Jude, aber ich muss eins sagen, diese Kapitel als Parenthese oder Abschweifung zu bezeichnen, zeugt von einem nichtjüdischen Vorurteil gegenüber den Juden und von nichts anderem. Gottes Handlungsweise gegenüber Israel, das Hauptthema, aber beileibe nicht das ausschließliche Thema der Kapitel 9 bis 11, dient uns als historische Demonstration zahlreicher geistlich lebensnotwendiger Prinzipien, die genauso auch auf Christen zutreffen. Sie wurden in der Geschichte Israels Realität, sie sind Teil der schriftlich überlieferten Historie und sie sind uns zum Nutzen, weil Gott seine Prinzipien bis heute nicht geändert hat. Dieselben Prinzipien sind auch in unserem Leben wirksam. Wir müssen sie kennen, sie sind für uns von lebenswichtiger Bedeutung. Gehen wir nun auf die einzelnen Kapitel ein. Ich werde sie in kurzen Abschnitten besprechen, den Text lesen und ihn anschließend kommentieren. Wir beginnen also mit Römer 9, Vers 1. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass der ursprüngliche Brief keine Kapitel- und Verseinteilungen hatte. Sie wurden, wie vieles andere, im 16. Jahrhundert von einem Übersetzer eingefügt. So gibt es im Originalbrief beispielsweise keine Großbuchstaben, keine Punkte, keine Absätze und keine Kapitel. Ich verstehe durchaus, dass es für den modernen Leser wichtig ist, diese Dinge in den Text einzufügen, aber man darf eben nicht vergessen, dass diese Zusätze subjektiv sind. Sie sind nicht notwendigerweise korrekt, sondern eben das Bestmögliche, was der Übersetzer tun konnte. Deshalb sollten wir keinen Sprung zwischen Kapitel 8 und Kapitel 9 sehen, versteht ihr? Kapitel 8 endet mit der grandiosen Schlussfolgerung, dass uns nichts von der Liebe Gottes in Christus trennen kann, und gleich als nächstes stellt Paulus einen bemerkenswerten Gegensatz her. Er sagt im Endeffekt, Ich wünschte, ich könnte um meiner israelischen Brüder willen von der Liebe Gottes getrennt werden. Dem stimmt Gott natürlich nicht zu. Ihr müsst verstehen, dass die Juden Paulus gegenüber immer sehr feindselig waren. Viele Juden sagen, Jesus können wir ja akzeptieren, aber Paulus? Und ein Grund dafür ist der, dass sie in ihm eine Ursache des Antisemitismus sehen. Schon zu Lebzeiten stieß er auf erbitterten Widerstand von Juden, weil er den Nichtjuden das Evangelium brachte. Seine eigenen jüdischen Brüder waren der Auffassung, er nehme etwas, das ausschließlich ihnen gehöre, und gebe es Menschen, die sie für minderwertig und unwürdig hielten. Wenn man das Leben des Paulus, wie es im Neuen Testament geschildert wird, studiert, stellt man fest, dass dies der Hauptgrund war, warum er von seinen eigenen Landsleuten verfolgt wurde. Er hielt eine Predigt auf den Stufen der römischen Garnison, nachdem sie versucht hatten, ihn im Tempel zu töten. Ich denke, das steht in Apostelgeschichte 21. Als er Hebräisch sprach, hörten sie ihm aufmerksam und genau zu, bis zu dem Punkt, an dem er davon erzählte, Jesus habe ihm gesagt, er solle zu den Nichtjuden, den Heiden, gehen. Dann schrien sie ihn nieder, warfen Staub in die Luft und sagten, er sei es nicht wert, weiterzuleben. Ihr dürft deshalb nie vergessen, dass Paulus, der eine so große Liebe zu seinem eigenen jüdischen Volk hatte, sein ganzes geistliches Leben hindurch diese immense Last mit sich trug, dass seine Brüder in ihm gewissermaßen einen Verräter sahen. Er beginnt nun dieses Kapitel, indem er erklärt, dass er sich voll und ganz dem Wohlergehen seines eigenen jüdischen Volkes verpflichtet hat. Ihr müsst dies vor dem eben geschilderten Hintergrund sehen. Er sagt, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, also etwas, das er sehr ernst nimmt, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Aus welchem Grund? Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein, abgeschnitten von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Er war so besorgt über den Zustand seiner jüdischen Landsleute und Brüder, dass er sagte, ich würde mir wünschen, selbst verloren zu gehen, wenn Gott sie dafür an meiner Stelle annehmen würde. Das ist eine erstaunliche Aussage. Ich denke, es gibt nur zwei Männer, die jemals so gefühlt haben. Der eine war Paulus, der andere Mose. Zwei Männer, die Gott wie kaum jemand anderen gebrauchte, um seine Ziele zu erreichen. Für mich als jemand, der in den geistlichen Dienst berufen wurde, heißt das eine echte Last. Für das Wohlergehen des Volkes Gottes ist eine Voraussetzung dafür, das zu tun, was Gott getan haben möchte. Merkt euch Römer 9 mit dem Finger ein und ihr werdet euren Finger relativ oft brauchen und schlagt 2. Mose 32 auf, die Szene, nachdem Israel das goldene Kalb gemacht hatte. Mose musste vor Gott für das Volk eintreten. 2. Mose 32, 31 folgende. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, »Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus.« Er sagt also, »Streich mich aus dem Buch des Lebens«, sagt Mose. Gottes Reaktion ist bemerkenswert. Der Herr aber sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Glaubt ihr, dass dies immer noch gilt? Ich denke, Gott hat nur ein Buch. Ich denke, es ist sehr leichtfertig, davon auszugehen, dass dein Name wegen eines Ereignisses in der Vergangenheit automatisch bis in alle Ewigkeit im Buch des Herrn geschrieben steht. Wie dem auch sei, Mose und Paulus waren, soweit ich weiß, die beiden einzigen Männer, die dem Volk Gottes so hingegeben waren, dass sie bereit waren, selbst verloren zu gehen, wenn das Volk dadurch gerettet werden könnte, was jedoch nicht möglich war. Es gab nur einen, der Rettung bringen konnte. Wer? Jesus. Er tat, was Mose und Paulus zu gern getan hätten, aber nicht tun konnten. Ich gehe nun zurück zu Römer 9,4, wo Paulus das jüdische Volk, seine Brüder, beschreibt. Er sagt, die Israeliten sind. Ich möchte eure Aufmerksamkeit darauf richten, dass es mit vielleicht ein oder zwei Ausnahmen fast überall dort, wo Paulus in diesen Kapiteln das Wort Israel verwendet, absolut unmöglich wäre, diese Worte auf den Leib Christi zu übertragen. Im Folgenden wird deutlich, warum. Weil er über seine israelitischen Landsleute schreibt, die verloren sind, und das ist seine tiefe Betrübnis. Und dann beschreibt er, weshalb sie ein besonderes Volk sind, und er geht auf das Wirken Gottes an ihnen im Laufe von, sagen wir, 2000 Jahren ein. Er nennt 8 konkrete charakteristische Privilegien Israels. Wenn ich diese Verse lese, dann versucht mal, diese 8 Privilegien herauszuhören. Ab Vers 4. Die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst im Tempel und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist. Habt ihr die 8 gefunden? Sollen wir sie kurz durchgehen? Erstens die Sohnschaft. Als der Herr in 2. Mose 4, 22 zum Pharao sagte, er solle sein Volk gehen lassen, sagte er, mein erstgeborener Sohn ist Israel, und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Und dann sagte er zum Pharao, wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Und genau das geschah in der Nacht des Passafests. Gott erklärt also, Israel ist mein Sohn, mein Erstgeborener, der Erstgeborene unter den Nationen. Zweitens, die Herrlichkeit. Das ist die sichtbare, manifestierte Gegenwart Gottes in verschiedenen Erscheinungsformen, zum Beispiel als Wolkensäule, als Feuersäule und so weiter. Drittens, die Bündnisse. Alle Bünde in der Bibel, seit Noah, wurden ursprünglich Israel offenbart. Viertens, die Gesetzgebung. Gott gab das Gesetz am Berg Sinai. Fünftens, der Dienst im Tempel. Sechstens, die Verheißungen Gottes. Auch sie gelten allesamt dem jüdischen Volk. Siebtens, die Väter, also die Patriarchen. Achtens, aus denen dem Fleisch nach der Messias ist, von seinem menschlichen Wesen her war Jesus Jude. Und dann heißt es über Jesus, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit, Amen. Das ist eine der Stellen, in denen Paulus den Herrn Jesus Christus ganz konkret mit dem Titel Gott anspricht. Wir machen weiter mit dem nächsten Abschnitt, der mit Vers 6 beginnt und bis Vers 13 geht. Ich habe dem Abschnitt folgende Überschrift gegeben: Gottes Wahl bestimmt, wer sein Volk ist. Wir befassen uns hier also mit der Souveränität und der Berufung Gottes. Das kommt hier deutlicher heraus als in jeder anderen Passage der Bibel. Anhand zweier Beispiele aus der frühen Geschichte Israels wird betont, dass nicht unsere Wahl bzw. unsere Entscheidung ausschlaggebend ist, sondern Gottes Entscheidung. Ich möchte das kurz auf dich persönlich übertragen. Du bist nicht in erster Linie Christ, weil du dich dafür entschieden hast, du bist Christ, weil Jesus dich erwählt hat. Hätte Jesus dich nie erwählt, hättest du nie diese Wahl treffen können. Die Initiative kommt nicht von dir, sondern vom Herrn. Du hast das Vorrecht, darauf zu reagieren, aber die Initiative kommt nicht von dir. Und genau das unterstreicht Paulus hier. Deshalb sind die Lektionen auch so wichtig für uns als Christen in der heutigen Zeit, diese Lektionen, die wir hier lernen. Denn dieselben Prinzipien, die sich in der Geschichte des jüdischen Volkes auswirkten, wirken sich aus auch in unserem Leben aus. Sehen wir uns nun an, was Paulus sagt. Er greift zwei Beispiele heraus, in denen Gott in Bezug auf Abrahams Nachkommen eine Wahl traf, und in beiden Fällen war es in gewissem Sinne eine unnatürliche Wahl, wenn ich das so sagen darf. Aber es war Gottes Wahl, die die Geschichte prägte. Paulus sagt also in Römer 9, 6, nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Also das Wort Gottes, das an Israel erging. Man könnte entgegnen, Israel selbst sei hinfällig geworden, und in gewisser Hinsicht könnte man das auch sagen, wenn auch nicht uneingeschränkt, doch das Wort Gottes ist nicht hinfällig geworden, es hat seinen Zweck erfüllt. Und dann heißt es, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Er sagt Folgendes: Nicht alle Menschen, die von Geburt Israeliten sind, werden von Gott als Israel akzeptiert. Das ist eine Ausnahme in der Verwendung und der Bedeutung des Wortes Israel. Wir müssen uns damit beschäftigen, weil es hier steht. In zwei Fällen, in diesem wie im nächsten, sagt Paulus, Gott hat nicht alle eingeschlossen, die hätten eingeschlossen werden können, sondern er sonderte einige aus, denen er diesen Titel gab. Anstatt es zu erklären, lesen wir das Beispiel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Und dann zitiert er die Worte, die Gott zu Abraham über den von ihm verheißenen Sohn sagte, sondern durch Isaak werden deine Nachkommen genannt werden. Abraham hatte zwei Söhne, Ismael und Isaak. Ismael von Hagar und Isaak von Sarah. Doch nur jene, die von Isaak abstammen, werden in diesem Sinne zu den Nachkommen Abrahams gerechnet. Somit hat Gott von den beiden Söhnen den Älteren ausgeschlossen und den Jüngeren erwählt. Und in dieser Passage reduziert Gott die Zahl derer, die Israel genannt werden. Er erweitert sie nicht, sondern er reduziert sie. Diese Stelle gibt keinerlei Hinweis dafür, dass Gott uns Christen den Namen Israel gibt. Das ist nicht einmal annähernd das, was Gott hier sagt. Gott sagt vielmehr, dass er die Anzahl derer einschränkt, auf die der Begriff Israel zutrifft, die als Nachkommen Abrahams anerkannt werden. In diesem Sinne sind die Nachkommen Ismaels ausgeschlossen und nur die Nachkommen Isaaks sind eingeschlossen. Versteht ihr das?